3, 2, 1. Wie sinnvoll sind gute Schulden wirklich, wenn ein Land wie Deutschland die nötigen Strukturreformen nicht liefert? Bleiben die jüngsten Kapitalzuflüsse aus den USA nach Europa oder versiegen sie, wenn Reformen in Europa wieder ausbleiben? Kann eine Währung mit explodierender Staatsverschuldung und stark sinkenden Realrenditen wie der US-Dollar langfristig stark bleiben? Und wie weit kann der Euro aufwerten, wenn die EZB gleichzeitig hochverschuldete Mitgliedstaaten stabilisieren muss? Letztens muss ich mich der Dominanz weniger Tech- und KI-Konzerne mit allen großen Indizes einfach abfinden. Oder brauche ich eine eigene Regel jenseits der Standardindizes?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gebaut sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der 100%ig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 148 im Großen Bild. Mein Name ist Christian Hammes. Ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem kleinen Podcast. Wir haben heute endlich wieder Robert Halver zu Gast, den wir schon gut kennen, der uns regelmäßig in seinem Weitblick durch viele Felder führt, die wir im Klein-Klein unseres Portfolio-Management-Auftrags vielleicht manchmal übersehen. Und das tut sehr gut, dass ein erfahrener und weiser Mann und vor allen Dingen ein unabhängiger Analyst der Dinge Klartext spricht. Wir machen heute halt in allen Marktsegmenten, die allgemein derzeit diskutiert werden, wie beispielsweise der Übermacht der KI-Investments in unseren Portfolios, den alternativen Märkten. Natürlich sprechen wir über die Standortbedingungen in Europa und die Kapitalmarktbedingungen für europäische Aktien und Anleihen. Wir blicken aber auch in die Emerging Markets und Herr Halver hat sich kürzlich erst wieder intensiv mit den Deflationsthemen in China beschäftigt. All das schreiten wir ab. Haben Sie viel Spaß, machen Sie Beute. In diesem Podcast gibt es natürlich wie immer viele Informationen. Alle Impulse, die Sie aufnehmen, stellen keine Anlageberatung dar. Die Investitionen in Kapitalmarktthemen, die wir hier nennen, erfolgen natürlich auf Ihr eigenes Risiko. Das wissen Sie. Ich freue mich, dass Sie als professionelle und institutionelle Hörer diesen Podcast verfolgen. Vielen Dank nochmal und jetzt viel, viel Spaß mit Robert Halver. Endlich, nach langer Zeit, begrüßen wir Robert Halver zurück im Großen Bild. Herr Halver, ich freue mich riesig, dass Sie wieder da sind. Willkommen zurück.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Herr Hammes.
Es ist viel passiert und wir müssen ganz viel aufarbeiten. Aber bleiben wir in der Aktualität. Friedrich Merz hatte Geburtstag, unser Bundeskanzler. Was haben Sie Herrn Merz telegrafiert zum 70. Geburtstag?
Ja, ich habe ihn nicht telegrafiert, aber wenn ich ihn telegrafiert hätte, dann hätte ich gesagt zwei Dinge. Erstens, Wahlversprechen, die müssen eingehalten werden. Es schadet sonst der Reputation auch Ihnen, denn das kann man Ihnen immer vorhalten. Aber was viel, viel wichtiger ist, wir brauchen ja diese Wahlversprechen, die ja als Reformen verkauft worden sind, um wieder flott zu werden. Ja, wir hinken ja hinterher. Und wenn wir so weitermachen, dann ist der Niedergang ja nicht aufzuhalten, der an sich schon angefangen hat. Also es muss das jetzt umgesetzt werden. Also diese Reformen à la Ludwig Erhard müssen jetzt kommen und bitte jede Form von Staatswirtschaft, die ja immer mehr um sich greift, muss gestoppt werden. Das Einzige, was bei uns ja wächst, sind Schulden und der Staat. Und das sollten wir drehen. Die Konkurrenz ist groß.
Und steigen Sie gleich so kritisch ein. Dabei habe ich in dem Moment, als das Sondervermögen beschlossen worden ist im Bundestag, an Sie gedacht und dachte, da ist der Halver sicherlich zufrieden, denn Sie haben mir immer wieder hier in diesem Gespräch gesagt, gute Schulden sind auch Vermögen und die können was bewirken, die können Wachstum erzeugen. Und wie ist denn Ihr Fazit heute mit Blick auf das Sondervermögen, auf die Umsetzung, auf die Frage, wie werden denn aus diesen neuen Schulden Aufträge, wie wird daraus ein Gewinn für Unternehmen, wie wird daraus ein Gewinn für die Volkswirtschaft?
Ja, gute Schulden sind in der Tat gut. Ja, aber sie müssen auch eins zu eins der Infrastruktur zugutekommen. Sie dürfen auf keinen Fall für andere Zwecke, dann für konsumtive Zwecke ausgegeben werden. Es muss hier wirklich die Standortqualitäten dann eins zu eins investiert werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber wichtiger. Nur Wasser in einer Volkswirtschaft in Form von neuen Schulden zu kippen, zu schütten, wird nicht den wirklich großen Erfolg bringen. Ein bisschen schon, aber nicht den großen Erfolg. Man kann sich das so vorstellen, dass man eine Pflanze ja düngen kann, wenn der Boden aber nicht auch nährstoffreich ist in Form von Reformen, dann kann diese Wirtschaftspflanze eben nicht gedeihen. Und wenn das passiert, dann ist das fatal daran. Dann werden eben auch die privaten Investitionen ausbleiben. Man hätte ja denken können, wenn der Staat anfängt, Basisinvestitionen zu machen, dann kommen die Privaten und sagen, wunderbar, da machen wir mit, aber da müssen auch die Reformen gemacht werden. Und da sind wir eher rückläufig, da sind wir eher dabei, Anti-Reformpolitik zu betreiben. Und das sorgt immer dafür, dass der Standort immer unattraktiver wird. Damit ist der Niedergang der deutschen Industrie, und darum geht es ja, da sind wir immer sehr stark gewesen, ist da nicht aufzuhalten.
Dann können wir uns aber trotzdem jetzt mal einen Blick auf das aktuelle Börsenjahr darüber freuen, dass überraschenderweise der europäische Aktienmarkt, auch der deutsche, natürlich in besonderer Weise dann auch der spanische, sehr viel erfolgreicher war, als wir das vielleicht gedacht haben, als wir den Märkten zugetraut haben. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass Donald Trump durch seine recht aggressive Dekretspolitik so ein bisschen Verunsicherung erzeugt hat und amerikanische Investoren verstärkt nach Europa entsendet hat, die hier so ein bisschen mehr Ruhe suchen, vielleicht auch niedrigere Bewertungen. Wenn Sie jetzt mal diesen Zustrom an Investitionskapital aus den USA nach Europa sehen und das in Kontext stellen zu den Reformen oder zu dem, was die EU aktuell geopolitisch und gesamtwirtschaftlich in der Welt anbietet, sehen Sie, dass diese Investitionsgelder, die uns den europäischen Aktienmarkt dieses Jahr so stark gemacht haben, auch wirklich hier in Europa bleiben?
Wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. Es gab halt diesen faszinierenden Beginn des Jahres, wo man dachte, neue Bundesregierung, endlich Reform, endlich wird investiert, Infrastrukturinvestitionen. Aber diese Euphorie ist ja nun deutlich gebremst worden mittlerweile. Also natürlich, wenn die Amerikaner auch schauen, können wir noch sonst wo in der Welt investieren. Sie sprechen ja die günstigen Bewertungen an. Auch Deutschland ist ja insgesamt mit allem günstiger als der amerikanische Standort. Das werden sie durchaus auch weitermachen. Aber das ist eben dann nicht der Rhein oder die Isar, der Main, der da prall gefüllt ist und dann das Ganze hier unter Wasser setzt. Das ist eine Rinnsale, die auch schnell versiegen, wenn man merkt, da kommt nicht wirklich irgendetwas. Man war immer darauf bedacht, aus amerikanischer Sicht zu sagen, ja, auch wir wollen vielleicht eine Alternative zu Donald Trump haben. Wir wollen auch sorgen, dass wir quasi dann über eine Querpeilung haben, dass wir auch mal dann über Kante spielen können, über Europa. Aber das Wünschenswerte, dass hier die Amerikaner sagen, so, jetzt geht's los, jetzt muss in Europa, speziell in Deutschland investiert werden, das sehen wir nicht. Ich sehe schon, dass gewisse große Tech-Konzerne auch KI-mäßig bei uns investieren, aber das ist ja nicht ausreichend, da muss ja der Schwall kommen. Und wenn der Schwall kommt, dann kommen die anderen auch. Das ist der Lemminge-Effekt, wie man sieht. Naja, aber die Amerikaner in Deutschland investieren, da kann es ja nicht verkehrt sein, dann müssen wir es auch machen. Dazu müssen aber die Reformen, ja, im Arbeitsmarktbereich, im Energiebereich, im Steuerbereich, bei der Bürokratie, was wir schon tausendmal besprochen haben, das will man dann sehen. Und es gibt andere Länder, es gibt ja auch Polen. Warum sollte man nicht in Polen investieren, die ja von Standort hier attraktiver sind? Ja, zwar vielleicht nicht die Internetnetze noch nicht, die Netzqualität, aber daran arbeiten sie ja. Also man muss aufpassen, dass dieser Regen, der die Wüste erreicht hat, nicht irgendwann da komplett versiegt.
Ja, und wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass das Internet in Polen schlechter ist als in Deutschland? Das würde mich jetzt sehr, sehr überraschen.
Ja, in der Masse schon. Also wenn man zum Beispiel, wir haben ja unsere Standorte Frankfurt, Berlin oder München, da sieht es ja besser aus. Die Polen arbeiten dramatisch dran. Ja, es war keine Kritik an den Polen. Im Gegenteil, die machen deutsche Wirtschaftspolitik wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Also top. Ja. Glückwunsch dazu. Aber noch ist eben hier auch die Gesamtverfassung noch stabiler, weil man ja auch darauf gehofft hat von der amerikanischen Seite, naja, die Reformen, also diese Gelder, die es fließen, bringen natürlich auch die Standortqualitäten nach vorne. Das heißt, dann Klinke muss genau eben auf diesen besseren Highway der Standortqualitäten ein. Aber wie gesagt, nur Geld ohne die Reformen, das ist halbherzig. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und das muss eben jetzt kommen. Ja, also die alte Faszination auch der Amerikaner, die immer noch im Kopf haben, dass Deutschland ja ein super Wirtschaftsland ist, ja, wo angepackt wird, da muss man aufpassen. Und das höre ich eben auch von Geschäftspartnern, dass man das im Augenblick wieder in Zweifel zieht.
Bevor wir unseren Blick mal ein bisschen globaler schweifen lassen, noch eine letzte Frage zur europäischen Aktienlandschaft. Wir haben gesehen, da sind die Banken relativ stark gestiegen in der Performance. Rüstung auch lange Zeit ignoriert, erlebt da einen großen Boom, hat die Industrials nach oben getrieben. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Branchen, die in der nächsten Zeit vielleicht auch durch politische Reformen, vielleicht aber auch durch das Ausbleiben politischer Reformen besonders interessant sind in Europa, die vielleicht auch qua Geschäftsmodell ein Angebot an die Welt geben, so wie es früher die Automobil- und die Maschinenhersteller getan haben? Was ist da so Ihre mittelfristige Perspektive?
Also die europäischen, die deutschen Aktien sind gelaufen, nicht weil wir auf einmal wunderbare Standardqualitäten haben, sondern einfach weil gesagt wird, so, ihr Europäer habt nach wie vor tolle zyklische Werte, sie haben sie genannt, Industriewerte, toll aufgestellt, nach wie vor faszinierend, hervorstechender Qualität versehen. Die gehen dorthin weltweit, wo es eben läuft. Das ist Amerika, das ist immer stärker dann auch die Schwellenländer, die frühen Schwellenländer, man muss sie eigentlich die neuen Industrieländer nennen. Man geht nach Polen. Also die Qualitäten sind da, aber sie werden eben woanders, die Talente werden sozusagen woanders dann zum Vorteil gebracht, nicht unbedingt dann im klassischen Europa oder in Deutschland. Das heißt, man guckt einfach über die Niederungen der deutschen, der europäischen Politik hinweg. Sie haben die Banken genannt. Ja, die Banken profitieren natürlich von einer höheren Zinsmarge. Die Zinsstrukturkurve ist ja steiler geworden. Das hilft, das Kapitalmarktgeschäft läuft auch wieder besser, auch international, dass man auch daran beteiligt. Wir haben Grundstoffe, wir haben die Baustoffe, die leben auch von Infrastrukturmaßnahmen. Das wird ja schon mitgenommen. Die Versorger, ja, wir brauchen Energie, wir brauchen Strom. Das soll geliefert werden für die Industrie. Industrielogik 4.0, das wird ja auch gemacht und auch vor mich die Luxushersteller auch. Wir stellen ja fest, wenn die Weltwirtschaft anspringt, das wird ja weltweit investiert, auch richtig investiert mit Reformen, da ist auch wieder mehr Muße, mehr Geld da eben für europäische Luxusgüter. Aber noch einmal, das findet abseits der Standortqualität in Europa und Deutschland statt. Wir haben ja Konzerne im DAX, die wirtschaften ja mehr, deutlich mehr außerhalb Deutschlands, sowieso auch Europas und viel mehr in der Welt.
Ja.
Und die sind natürlich, solange sie auf dem deutschen Kurszettel stehen, immer noch deutsche Werte. Ja. Und ich habe die Vermutung, auch die MDAX-Werte werden auch immer internationaler. Noch haben sie diesen Home-Bias, aber die werden internationaler werden und sich auch dann die grünsten Standortwiesen dann aussehen. Aber es sind deutsche Unternehmen. Aber die Sonderkonjunktur deutscher Aktienkultur, die wir im ersten Halbjahr haben, die bleibt eben aus, wenn wir nichts jetzt sagen und jetzt packen wir an, jetzt zeigen wir der Welt mal, was an der Hake ist und jetzt zeigen wir der Welt, dass wir auch nach wie vor Wirtschaftspolitik können. Das zeigen wir der Welt im Augenblick nicht. Also von daher haben wir diesen Sondereffekt im ersten Halbjahr nicht zu befürchten, in Anführungszeichen.
Vielleicht eine andere Frage diesbezüglich, weil Sie ja im Prinzip mit der Baader Bank sozusagen die Geschäftsbank der Geschäftsbanken sind. Sie sehen sehr viel. Sie sind da in ganz viele Transaktionen und Themen involviert. Sehen Sie, dass im deutschen Mittelstand gerade viel verkauft wird, dass viele Eigentümer wechseln, dass die Eigentümer dann nicht mehr die Familien sind, sondern Investoren, vielleicht aus den USA oder aus Asien?
Ja, das sieht man im Allgemeinen. Wir sehen ja, dass die Asiaten gerne ihren Urlaub, ihren Chefsurlaub als Privaturlaub ja immer dann verbinden und schauen, was kann man denn in Europa, in Deutschland, wo kann man dann vielleicht mal einsteigen. Und der Mittelstand, ja, ist ja, ja, ich will nicht sagen, dass er resigniert hat, aber auch Familienunternehmen, ich meine, man klagt ja jeden Tag und ich finde auch zu Recht. Und irgendwann, wenn man dann resigniert hat oder wenn man schlechter drauf ist, schlecht gelaunt ist, das kommt das richtige Angebot, ja, ist passiert. Für die Industriestandort Deutschland natürlich fatal, weil damit noch Hau natürlich abgegeben wird für alle Zeiten. Die Amerikaner machen es ja genauso, aber eben, was man eben auch sehr stark hört, ist, dass eben die Familienunternehmen immer schauen, natürlich Klappern gehört zum Handwerk, das ist ganz klar, aber auch schauen, wo können wir uns denn einbringen? Und wenn eben dann immer wieder dasselbe Thema, ich in Amerika deutlich weniger für Strom zahle, die Lohnzusatzkosten deutlich niedriger sind, Steuerentlastungen sind und ich keine Zölle zahle, dann ist das durchaus eine Sache, die gemacht wird, dass man rübergeht. Man muss das ja auch ein bisschen plastisch formulieren. Selbst wenn wir unsere Industriestrompreise um die Hälfte reduzieren würden, Während wir mit Amerika immer noch nicht konkurrenzfähig. Und damit ist alles gesagt. Und jeder weiß, Strom, das sind die Arbeitskosten der Zukunft. Wer die nicht beherrscht, der wird von Investitionen sozusagen verschont. Und die Unternehmen, die sagen, wir wollen ja überleben, die gehen dann eben ins Ausland oder ja, finden dann strategische Partner. Wie gesagt, immer mit dem Verlust eben auch von Industrie-Know-how, das eigentlich dem deutschen Standort, dem deutschen Wohlstand zugutekommen sollte.
Dann gehen wir mal dahin, wo die Gäste, die Sie gerade beschrieben haben, herkommen. Ins Land des Lächelns, wie Sie es immer nennen. Werde ich auch, wenn ich an China denke, nie als Begriff aus dem Kopf bekommen, weil Sie das immer wieder betonen. Und wie stark wird denn momentan im Land des Lächelns eigentlich gelächelt? Sie haben sich, glaube ich, kürzlich auch dazu geäußert, es gibt in China ein Deflationsproblem. Etwas, das gar nicht so richtig gut für Wirtschaftswachstum ist. Und wenn man sich jetzt sozusagen mit Blick auf die komplizierte Lage in den USA und dem nicht wachsenden Europa diversifizieren will, dann war der Reflex von vielen Portfolio-Managern, mal was in China aufzubauen. Aber mit einem Konsum, der Deflation erzeugt, ist das doch auch total giftig.
Ja, also China, das Land des Lächelns, da wird weniger gelächelt. Die Binnenkultur, Sie sagen es, ja, gibt's durchaus klare Deflationsergebnisse, Tendenzen. Der Immobiliensektor läuft überhaupt nicht nach wie vor. Der Konsum, es wird zurückgehalten. Und ich weiß ehrlich nicht, wo diese wundersamen 5% Wachstumsraten herkommen sollten, die ja von der KP in Peking immer versprochen werden. Das ist für mich, diese Daten sind für mich nicht von dieser Welt definitiv. Und da sind die Chinesen ja auch dramatisch auf den Export angewiesen, auch Grund, dass man sich mit den Amerikanern jetzt ja zumindest auf ein Jahr geeinigt hat, dass man wieder zusammenarbeitet, weil man natürlich den riesigen Absatzmarkt der Amerikaner weiterhin für sich nutzen will, definitiv. Ja, aber dass jetzt China der Hotspot der Emerging Markets, der Schwellenländer ist, das sehe ich überhaupt nicht. Ich habe ohnehin, das wissen Sie auch nie, an den Mythos China so geglaubt. Sozialismus kann nicht wirklich funktionieren. Man muss Freiheit zulassen. Die Unternehmen müssen frei investieren. Sie müssen Ideen auch haben, wo man Fehler machen dürfen. Das ist ja in China sicherlich schwieriger als in Amerika. Wenn ich von Schwellenländern oder neuen Industrieländern spreche, dann schaue ich eher Richtung Indien, Südkorea. Mhm. Japan ist kein Schwellenland, aber gehört ja auch zu Asien. Da sehe ich die Potenziale. Indonesien oder umgekehrt auch in Südamerika, Brasilien und Mexiko, die auch, wie ich finde, geschickt mit Amerika verhandelt haben. Und natürlich die Amerikaner wissen, dass sie mit den Lohnkosten nie mithalten können. Das geht gar nicht. Also der Druck der Schwellenländer ist natürlich auch immer sehr groß auf Amerika. Tut was für uns, sonst fallen wir komplett an die Chinesen. Das will natürlich die Trump-Regierung auch nicht. Also von daher haben die Schwellenländer auch, wie ich finde, geopolitisch und auch wirtschaftliches Potenzial. Und China ist eben Teil davon. Natürlich, das sind schlaue Menschen, fleißige Menschen, da gibt es keinen Zweifel. Aber es fehlt eben das Setting, die Rahmendaten, die diesen Freigeist ermöglichen. Und da müssen die Chinesen aufpassen, dass ihnen die Inder nicht immer mehr in den Rang ablaufen.
Sie haben das als Sozialismus bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt schon einen Namen gibt, aber es ist ja so ein bisschen ein gedeckelter Kapitalismus. Zu mächtig darf man nicht werden. Man darf der Politik nicht gefährlich werden. Wir sehen in den USA, was passiert, wenn die Wirtschaft doch an Machtverhältnisse rankommt, die man eigentlich nur in der Politik sehen würde als Demokrat. Aber wie sehen Sie denn den technologischen Teil der chinesischen Wirtschaft? Denn was wir auf der USA-Seite sehen, was KI und die Investitionszyklen, auch die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft angeht, da kommen wir noch zu, ist ja auch in China beobachtbar. Natürlich ein bisschen staatsgesteuerter, natürlich mit Förderung für Elektromobilität und andere Dinge und Subventionen. Das ist vielleicht die sozialistische Komponente. Aber trotzdem hat sich ja der Sektor, das ist ja auch an den Performances der einzelnen Sektoren in Asien und China insbesondere sichtbar, ja ganz besonders entwickelt. Und wir haben die Chinesen ja quasi durch unsere Exportbeschränkungen dazu gezwungen, sich auch selbstständig zu entwickeln und selbstständig zu erfinden. Und zu wenige Erfinder und zu wenige Ingenieure gibt es in China ja offenbar nicht. Also ist der Bereich in China ja offenbar ganz vital unterwegs.
Ja, es ist der Staatskapitalismus, dass man auf Staatsunternehmen setzt, die massiv natürlich auch Subventionen vom Staat erhalten, aber noch einmal damit auch die Knute des Staates natürlich spüren. Natürlich, wenn die Welt die Schotten dicht macht und die Chinesen gezwungen sind, sich selbst weiterzuentwickeln, ja, ist es auch eine Gefahr, weil sie machen es wirklich, sie strengen sich auch an. Aber ich würde nach wie vor aus heutiger Sicht sagen, dass die Amerikaner da immer noch die Nase vorn haben, wenn der Nvidia-Chef davor warnt, dass die Chinesen immer stärker aufholen oder die Amerikaner überrollen können, hat das natürlich auch den Effekt klappern mit dem Handwerker, dem Motto, komm, mach noch mehr, lieber Donald Trump, damit das noch mehr für uns läuft. Aber dieser Freigeist, den sie in Amerika haben, der ist schon Gold wert, ja, also dass man da auch viel stärker zusammenarbeiten, was ich eben dann im Vergleich zu China auch positiv für Amerika sehe, dass in der KI-Branche aber auch jetzt die horizontale und vertikale Verbreitung stattfindet, dem Motto, was ich nicht kann, kann es andere Unternehmen, dass man sich über Kreuz ein bisschen beteiligt. Gut, das haben wir früher in Deutschland nicht Deutschland AG genannt, aber okay, wenn es darum geht, Kräfte zu bündeln in einem Sektor, wo es ja auch darum geht, geostrategisch, wer führt hier, wer ist in der Pole Position? Wer Hightech beherrscht, wird die Welt beherrschen, machen wir uns nichts vor. Und da setzt natürlich Amerika massiv drauf, aber die amerikanischen Unternehmen bündeln sozusagen ihre Kräfte. Aber die Chinesen sind natürlich auch gefährlich und arbeiten ja immens dran, auch da weiter aufzuholen. Aber es machen eben die Amerikaner auch. Und ich würde trotzdem bei meiner Meinung bleiben, dass die Amerikaner die Nase vorn haben.
Und ich meine, das sehen wir als Antwort in jedem Portfolio, das sich auch schon so ein bisschen internationalisiert hat. Natürlich sind die Amerikaner der Kern, sozusagen auch der Kern des funktionierenden Kapitalismus. Aber sie sind ja, auf LinkedIn würde man sagen, sie sind ein Top-Speaker. Sie sind auf vielen Veranstaltungen. Sie sprechen vor vielen Leuten, manchmal vor Experten, manchmal vor Privatanlegern, vor ganz vielen verschiedenen Leuten, die sich die Frage stellen, was mache ich eigentlich mit China? Also wie gehe ich damit um? Wie baue ich das in mein Portfolio ein? Ist es eine gute Idee, wirklich schon mal einen Teil meines Vermögens dort zu allokieren? Soll ich noch warten? Ist das alles zu unsicher? Ist der Staatskapitalismus zu erratisch? Was sagen Sie, wenn Sie auf Veranstaltungen dazu sprechen?
Also ich würde es einer Stufe höher ansiedeln. Ich würde von den Industrieländern, also den neuen Industrieländern, Schwellenländern insgesamt sprechen. Die Chinesen haben natürlich sicherlich insofern einen kleinen Trumpf, weil sie haben seltene Erden, auf die Amerikaner noch angewiesen sind. Das zeigt ja auch, dass Herr Trump mit den Chinesen nicht so umspringen kann, wie er das vielleicht mit Frau von der Leyen auf einem berühmten schottischen Golfplatz vor einigen Monaten gemacht hat. Ja, das lassen sich die Chinesen so nicht gefallen, weil sie immer ein Druckmittel haben und natürlich die Amerikaner auch wissen, es gehört auch zur Wahrheit dazu, naja, wir wollen auf die günstigen Produkte aus China nicht verzichten. Ja, wir wollen weiter bei Walmart und bei den Läden entsprechend in den Regalen liegen. Also das ist der Druck auch. Der Druck ist da von chinesischer Seite, was dann die chinesischen Aktien auch ein bisschen natürlich in letzter Zeit dann oder in den letzten Monaten stabilisiert hat. Ja, auch übrigens im Hightech-Sektor, wo man wieder etwas mehr Luft reinlässt. Nur die Unsicherheit ist ja immer da, wenn der große Staatspräsident da vielleicht schlecht geschlafen hat und wer Angst hat, dass da die Unternehmen zu eigenmächtig werden, da wird da wieder, wenn da wieder die Schotten nicht gemacht. Ja, und die bekommen ja nicht diese Transparenz, die sie in anderen Ländern wie bei uns oder in Amerika haben. Sie wissen ja gar nicht, was läuft denn da konkret dann in China. Sie erfahren es nachher und das ist ein Handicap nach dem Motto, wenn ich dort investiere, was bekomme ich für mein Geld? Ja, ich will nicht sagen, dass man die Katze im Sack kauft, aber so die Klarheit, die man in anderen Ländern hat, hat man da eben nicht. Und nochmal, Staatskapitalismus oder Sozialismus, egal wie man es nennt, ist ja nicht gerade prickelnd mit steigenden Börsenkursen dann verbunden. Also ist das immer ein gewisses Handicap, wenn man an China denkt, aber ich würde dann eben Schwellenländer insgesamt, das ist für mich ganz klar. Ja. Also mindestens Depotbeimischung, weil die machen ihre Hausaufgaben. Wir stellen ja auch fest, die USA mit ihrem schwachen Dollar lässt die Länder ja auch leben. Ja, wenn der Dollar schwach ist, sind die Schwellenländer im Vergleich natürlich stark. Das heißt, keine Kapitalflucht. Die können dann auch aufgrund des Umstandes mal Zinssenkungen machen, was der Wirtschaft noch stärker zugute kommt. Und nochmals, Ganze hat die geostrategische Bedeutung, dass Trump diese Länder auch leben lassen will, außerhalb von USA, damit die nicht alle wie die Lemminge Richtung China laufen. Und so kann sich dann auch, können sich die Schwellenländer sozusagen entwickeln. Das ist vergleichbar mit fast bedeutsam wie mit dem Marshallplan, den Europa ja bekommen hat und Deutschland. Trump lässt die Länder sich entwickeln, indem sie dann sozusagen ihm auch etwas zuträglich sind und trotz den Zöllen, die ja da verhängt worden sind, scheint ja durchaus eine gewisse wirtschaftspolitische Freundlichkeit gegenüber Amerika zu existieren. Man könnte es eine platonische Beziehung nennen. Man mag die Amerikaner nicht wirklich, aber naja, wenn man Geld mit ihnen verdient, ist das in Ordnung.
Und Sie haben den Elefanten im Raum des Kapitalmarktjahres 2025 schon angesprochen. Erst nach 20 Minuten kommen wir darauf. Sie sehen, wie viel wir eigentlich aufzuarbeiten hatten, nämlich den schwachen Dollar. Denn eigentlich hätten wir ja ein super Kapitalmarktjahr. Ohne Sorgen, wir hätten uns gefreut, nochmal so viel Rückenwind. Aber der US-Dollar ist gegenüber dem Euro jetzt aktuell so etwa 11-12% schwächer. Und die große Frage ist, bleibt das so? Und man kann das ja sozusagen an Beginn dieser Schwäche daran festmachen, dass alle gesagt haben, ja, Donald Trump möchte einen schwächeren Dollar. Und das ist natürlich für die Exportfähigkeit der amerikanischen Unternehmen auch gut. Aber wenn der amerikanische Präsident einen schwächeren Dollar will, heißt das ja nicht, dass die Kapitalströme, die das Euro-Dollar-Verhältnis oder alle anderen Währungsverhältnisse zwischen dem Dollar und allen anderen Währungen bestimmen, ja dadurch schon direkt beeinflusst werden. Wie ist denn Ihre Lesart, was wir da aktuell im Verhältnis Euro-Dollar sehen?
Ja, Donald Trump, klar, ich meine, ich kenne keinen Präsidenten, der es so deutlich gesagt hat, dass er einen schwachen Dollar haben will. Das hat Reagan mal allerdings galanter damals 85 im Plaza-Akkord anders formuliert oder sein Finanzminister James Baker. Das reicht an sich nicht, da haben Sie vollkommen recht. Aber wenn man natürlich dann auch so Eskapaden hat, dass man einfach mal überlegt, na ja, laut überlegt, auch durch seine Wirtschaftsberater von Trump, dass man vielleicht die bestehende Staatsverschuldung umetikettiert in 100-Jährige, ja, wo es auch zwischendurch keine Zinsen gibt, die man nicht verkaufen kann und die Zinsen auch sehr niedrig gehalten werden, ist das schon ein Argument für viele zu sagen, muss ich meine Währungsreserven, die ich im Handel mit Amerika erziele, wirklich noch in dem Maße wie in der Vergangenheit und US-Staatspapier investieren? Nein. Die Chinesen machen das nicht mehr. Die verkaufen es nicht bewusst, aber sie lassen Dinge auslaufen, um neu zu kaufen oder groß neu zu kaufen. Die gehen dann lieber auf Gold. Und damit bekomme ich natürlich dann auch einen schwächeren Dollar hin. Wunschkonzert von Trump, um besser exportieren zu können. Aber das stört die offensichtlich nicht. Und die Notenbank auch nicht. Jay Powell, von dem ich viel halte, aber Herr Hammers, das sage ich auch. Es gibt also keinen Notenbankpräsidenten seit 100 Jahren, der nicht wirklich staatstragend gewesen ist. Natürlich weiß jeder, ich sprach vom weißen Elefanten im Raum, wenn es hart auf hart kommt, wird die Staatsverschuldung natürlich dann von der Notenbank, von der Fed aufgekauft. Sie ja. Muss ja noch gar nicht unbedingt das sagen. Es würde ja auch reichen, sind oder so in einem Gespräch, Diskussion am Rande, dass man sagt, Zinsen für 10-Jährige in Amerika über 4,5% sind unerwünscht. Da ist allen klar, da gehen wir nicht ran. Da wird kein Spekulant sagen, jetzt drücken wir mal die Renditen so hoch und sorgen dafür, dass Amerika eine Schuldenkrise bekommt. Wichtiges Wort, Schuldenkrise, die wird verhindert, weil die Notenbank dann sagen wird, für jeden Dollar gegen Amerika setzen wir 2 dagegen. Wer holt sich die blutige Schnauze? Nicht Amerika, sondern ihr, die bösen Spekulanten. Das sorgt immer dafür, dass die Fed immer noch da ist. Und das sage ich auch, die US-Notenbank ist immer noch freizügig. Definitiv haben immer noch viel zu viele Billionen im amerikanischen Geldkreislauf. Und wir haben ja gehört, dass dann die Notenbank ja auch die Verkürzung der Bilanz jetzt gestoppt hat. Das heißt, man schwimmt weiter in Liquidität, sodass man auch auf jeden Fall jede Bankenkrise, jede Schuldenkrise, jede Finanzkrise natürlich verhindern wird. Und das weiß jeder und damit kommt Amerika, weil es auch die Weltleitwährung ist, natürlich dann gut über die Runden. Also da brennt dann auch nichts an. Und wenn Sie ja sehen, wir müssen ja ganz andere Renditen für amerikanische Staatsanleihen haben, bei der immer schlechter werden Bonität. Ja, die Inflation, die ja, das muss man klar erkennen, wenn man sie fair misst, deutlich oberhalb der Kreditzinsen liegt. Wer kauft denn solche Papiere noch? Bonitäts inadäquate Verzinsung und inflationsungerechte Verzinsung. Ja, also aber offensichtlich, der dicke Daumen der Fed ist oben drauf und lässt sich zu, dass die Renditen dann nach oben ausbrechen.
Aber Sie haben eigentlich jetzt genau die beiden Datenpunkte angesprochen, die vermuten lassen, dass der Dollar es auch in Zukunft schwer haben wird, wieder stärker zu werden. Denn wenn Sie einerseits mal die Notenbank außen vor gelassen, eine steigende langfristige Verschuldungsrendite bei den USA haben, die
zu Beginn des Jahres durch Doge, durch Kettensägen und Elon Musk und durch andere Marketinginstrumente versucht wurde zu senken, hat nicht ganz funktioniert. Und andererseits wirklich die Realrendite am kurzen Ende durch die Inflation weggefressen wird, dann ist das ja für eine Währungsstärke immer schlecht. Und das kann man ja auch langfristig beobachten, dass genau diese beiden Datenpunkte, wenn ich so auseinanderentwickeln, den Dollar schwächen. Was ist jetzt sozusagen aus Ihrer Sicht die Antwort der Amerikaner, um die langfristigen Verschuldungskosten einzudämmen? Soweit ich das richtig verstanden habe, haben die Amerikaner sich jetzt trotzdem im Laufe des Jahres nochmal sehr kurzfristig verschuldet, damit sie nicht diese höheren langfristigen Schulden bezahlen müssen. Auch in den USA ist die Zinsstrukturkurve ja sehr steil. Also man hat noch nicht die 100-Jährigen, das war vielleicht auch eher mal, um die Leute so ein bisschen aufzuschrecken. Vielleicht kommt es auch, man weiß es nicht. Aber es wurde schon die Neuverschuldung eher im kürzeren Bereich gesucht. Und dass die 10- und die 30-jährigen Staatsschulden nicht deutlich über die 5%-Marke gehen. Was für Maßnahmen gibt es, außer dass die Fed tatsächlich anfängt, den Markt wieder zu machen, außer dass man kommuniziert, und das muss aber dann die Fed machen, denn das, was Donald Trump dazu sagt, zu diesen beiden Themen Inflation und langfristiger Verschuldung, ist ja jetzt, würde ich sagen, eher mal politisch stimmungsseitig getrieben. Sonntagabend hat er noch diesen Post abgesetzt. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass er jedem Amerikaner 2.000 Dollar Zolldividende verspricht, weil ja alles prima läuft. Und erstens gibt es kaum messbare Inflation mehr. Und zweitens werden demnächst riesige Schuldenmengen zurückgezahlt.
Ja, also die Verschuldung ist natürlich dramatisch. Also und diese 2.000 Dollar, da hat ja schon der Finanzminister gesagt, nee, also das kriegen wir so nicht hin. Das war so ein bisschen die Wiedergutmachung jetzt auch von Shutdown, wo viele Amerikaner ja natürlich auch etwas sauer auf Herrn Trump waren und ja auch die Demokraten damit etwas mehr Luft holen konnten, ja. Also wieder Luft geschnuppert haben, dass es dann doch vielleicht für sie ein bisschen weitergeht. Aber Verschuldung ist das Problem. Wir gehen auf 40 Billionen zu. Wir werden natürlich mit den Investitionen, die Trump ja auch haben möchte, in die Reindustrialisierung Amerikas und auch in Hightech, in Rüstung und so weiter, um Amerika eben wieder great zu machen, ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt eher wieder zu versorgen. Das geht natürlich munter weiter. Man braucht eben diese Absatzwelt, kauft dann die Staatspapiere. Es macht die Welt offensichtlich nicht mehr. Die Chinesen hatten mal 50% der US-Staatsverschuldung. Wir liegen mittlerweile weit unter 5%. Also von denen kommt es nicht. Die kaufen lieber Gold. Also bleibt eben in letzter Konsequenz die US-Notenbank. Und die wird ja im nächsten Jahr ein Notenbankpräsident von Gottes Gnaden bekommen. Wir wissen alle, wer Gott ist. Ja, der eher dann die Taube und nicht der Falke ist. Und es geht ja nicht um Zinssenkungen, die gemacht werden. Ich könnte mir durchaus 3 Zinssenkungen im nächsten Jahr dann vorstellen, und auch 2027 kann es dann noch weitergehen. Das macht Verschuldung natürlich attraktiver, und am langen Ende, das haben wir besprochen, hält man einfach den Daumen drauf, damit es nicht durch die Decke geht. Das wird einfach durchgedrückt, und das kann Amerika sich erlauben. Sie haben die Weltleitfirmen, ohne dass sich die Schwellenländer in der Lage wären, damit einer eigenen alternativen Weltleitwährung gegen anzustinken. Der Dreh- und Angelpunkt wird natürlich bei den Verschuldungsgraden, es geht gar nicht anders, the point of no return, muss eine US-Notenbank sein. Warum sollten denn Anleger, wir zwei zum Beispiel, die uns jetzt zuschauen, zuhören, denn US-Staatsanleihen kaufen, wenn, ich sag mal besprochen, eben die Bonität schlechter wird, die Unabhängigkeit der Notenbank ja öffentlich ganz klar angeprangert oder angegriffen wird und nach Inflation nichts übrig bleibt. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann kann ich das Geld ja auch reinwerfen, da sehe ich es wenigstens noch schwimmen. Also da muss dann eben der weiße Elefant, also ein großer weißer Elefant, muss immer dastehen und sagen, ich greife ein, wenn es nötig sein sollte. Und dann können dann die Finanzinstitutionen sagen, na ja, wenn die Risiken nicht für den Anleihemarkt da sind, dann können wir ja auch durchaus mal ein bisschen kaufen. Dann müssen wir nicht die Angst haben, dass wir Kursverluste haben.
Mhm. Und das hat ja das Gesicht vieler Anleihenportfolios in Europa. Jetzt sind wir wieder zu Hause aus der europäischen Perspektive unterwegs. Verändert. Also viele Portfolios haben früher ganz normal ein bisschen Dollar eingebaut, haben die höheren Zinsen aus den USA mitgenommen. Und nachdem dieser Währungsverlust entstanden ist, sieht man, dass die Anleihenportfolios alle gleich aussehen und dass man sich da nur noch ungern diversifiziert, weil die Fremdwährungsrisiken einfach durch die Mehrrendite nicht mehr getragen werden. Aber eigentlich, Herr Halver, sitzen wir hier in Europa. Sie haben eingangs geschildert, und ich stimme in allem mit Ihnen überein, dass wir eine Überregulierung haben. Wir haben einen Reformstau. Wir haben keine stark wachsende Wirtschaft. Wir haben nicht so viele hochinnovative Angebote an den Rest der Welt als Exportmarkt. Was macht denn den Euro langfristig gegenüber dem Dollar stark?
Ja, also eigentlich aus dieser Sichtweise, die Sie berichtet haben, nichts. Ja. Aber offensichtlich ist der Druck in Amerika gegen den Dollar so stark, dass also die Europäer auch mit dem ersten Halbjahr gesehenen Offensive offensichtlich sind die Europäer, könnten sie nichts gegen den starken Euro machen, weil der Dollar so schwach ist. So macht es eben Sinn. Aber längerfristig kann natürlich auch ein Dollar nicht grenzenlos abwerten. Das geht auch nicht. Aber eine Euro-Stärke kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen. Alleine was unsere Anleihemärkte angeht, schauen Sie Richtung Frankreich. Da sind die Renditen im Trend zwar in letzter Zeit gefallen, aber nicht, weil die Franzosen auf einmal das Reformgehen in sich entdeckt haben. Im Gegenteil, die nötigen Reformen werden ja wieder hinausgeschoben. Für mich heißt das Event auf Nimmerleinstag zum Beispiel der Rentendiskussion, Rentenreform hinausgeschoben, und da passiert ja nichts mehr. In Frankreich, ein systemrelevantes europäisches Land, das Einzige, was läuft, ist die Nase, wenn sie erkältet ist. Also, aber dass da Reformen kommen und dass man einfach mal jetzt mal anpackt, dass La Grande Nation auch wirtschaftlich Grande ist, das sehe ich überhaupt nicht. Italien macht auch im Grunde genommen keine Reform. Das letzte Mal war es durchgehen, auch seitens der EZB, ja, die immer noch das in der Schublade dieses Notaufkaufprogramm natürlich bereit hält, und wenn es sein müsste, wird das auch definitiv in beansprucht werden, nach dem Motto, wir lassen uns doch nicht jetzt hier kaputt machen, Europa, wir müssen jetzt zusammenhalten. Die Argumente kennen Sie in jeder Diskussion, ja, Schaka, ja, in jedem Unternehmensseminar, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Das ist ganz klar. Aber trotzdem wird der Euro natürlich längerfristig, das kann keine starke Währung sein. Woher soll es denn bitte schön kommen? Ja, also ich sehe es nicht, dass wir da sagen können, Euro stärker. Das will ja auch keiner. Wir wollen ja als Exportnation wollen wir ja auch dann eher einen schwachen Euro haben, weil die Amerikaner natürlich im Augenblick durchaus profitieren. Also auch über das, was sie ohne Vorteil haben, über Zölle und über die schwache Währung. Jetzt also quasi das ganze Füllhorn der wirtschaftspolitischen Unterstützung bekommen und wir da zuschauen. Und wenn es sein sollte, bin ich mir sicher, wird die EZB auch die Zinsen nochmal senken. Ja, Inflationsbekämpfung, es wird ja so nicht mehr ernst genommen, wenn Sie auch die Diktion von Frau Lagarde sehen, die immer mehr perspektivisch denkt und sagt, naja, wenn die Wirtschaft nicht läuft, ja, hat das natürlich auch negative Konsequenzen für die Inflation. Da wird ja immer schon mal vorgebaut, dass man da noch was machen kann.
Und vor allen Dingen vielleicht auch durch ein weiteres QE-Programm den, ich sag mal, südlichere gelegenen großen Volkswirtschaften in Europa unter die Arme greifen, damit deren Schuldenlast nicht zu groß wird oder deren Zinslast nicht zu groß wird, was ja auch nochmal so ein bisschen den Euro aufweichen, also nicht ein bisschen, was den Euro aufweichen würde.
Ja, man sagt mal ehrlich, die EZB, der Name Europäische Zentralbank passt nicht mehr. Es müsste anders heißen, EZB gleich einer Zahl bestimmt. Ja, auch bei uns ist natürlich aufgrund der Verschuldungen, die wir haben, gibt es nur eine Rettung. Das ist eben die künstliche Befruchtung im Grunde genommen durch Mutter Natur, durch die EZB, die da einschreiten wird. Für mich ist es ja interessant, auch festzustellen, die Renditen, die wir im Augenblick für zum Beispiel Italien, Frankreich haben, ja, wie passen die zu einer Verschuldung denn zusammen, die ja im Vergleich zu einer Vor-Euro-Zeit noch nicht mal die Hälfte ausgemacht hat. Und damals waren die Renditen höher. Also Sie sehen, das macht ja gar keinen Sinn. Immer schlechter werdende, brutal schlechter werdende Bonität, und die Renditen sind im Vergleich trotzdem niedriger, auch wenn sie sicherlich seit den Corona-Stiefstädten angestiegen sind. Da sehen Sie, da hält natürlich einer die Hand oben drüber. Auch sozusagen, auch in Europa gibt es den weißen Elefanten.
Und als dann zum Zeitpunkt der gefühlt größten Euro-Stärke gegenüber dem Dollar die Euphorie in der EZB wahrscheinlich sehr groß war und erstmal Champagner an alle ausgeschenkt worden ist, hat nicht auch eine EZB-Politikerin und auch eine Bundespolitikerin, ich habe verdrängt, wer es war, dann schon darüber schwadroniert, was für eine neue Rolle der Euro global spielen wird. Da habe ich auch wieder an sie denken müssen und dachte, jetzt brauche ich ein Therapiegespräch. Wir werden ja in dem globalen Währungskorb eine wichtige Rolle spielen, aber bestimmt keine steigende und bestimmt keine, die jetzt auch darauf zurückgeht, dass wir so eine robuste, moderne, klar berechenbare Volkswirtschaft haben. Berechenbar sind wir vielleicht darin, dass wir unsere Staatsschulden von den Notenbanken dann nochmal stärker finanzieren lassen müssen und dass unsere Zinsen niedrig bleiben werden, solange wir kein Inflationsprogramm oder kein Inflationsproblem haben. Aber ansonsten haben wir da mit steigenden Bedeutungen des Euro im globalen Währungskorb nicht zu rechnen, oder?
Das will ja auch keiner. Die ganze Welt will exportieren. Mittlerweile auch die Amerikaner. Früher waren es ja nur die Japaner und die Europäer und die Deutschen. Ja, das hat den Dollar immer dann zu stark bewogen. Jetzt will auch Amerika selbst einen schwachen Dollar haben. Das heißt also, die Notenbanken sind ja schon gezwungen einzugreifen, die Attraktivität von Zinspapieren überall niedrig zu halten, damit auch ja keiner auf die große Idee kommt, in diesen Ländern jetzt zumindest über die Zinspapiere zu investieren, die Währung zu stärken. Muss man ja auch gar nicht. Früher musste man das ja, die Renditen hochhalten, damit man Geld ansammelt. Wie gesagt, heute sind ja die weißen Elefanten und Mutter Natur, Mutter Erde, FED und EZB dafür da, da auszuhelfen, wenn da was anbrennt. Also man kann sich also eigentlich dann günstigste Währung leisten, als dafür tun. Die Chinesen machen das ja auch, indem sie sich ja fest an den Dollar gekoppelt haben und ja nur gar nicht zulassen, dass sie Yuan auch nur aufwerten könnte. Also früher gab es mal das Rennen um die stärkste Währung. Heute sagt man, wer ist die schwächste Währung? Und Inflationsbekämpfung, dass man sagt, eine schwache Währung sorgt für importierte Inflation, lässt man auch laufen, weil die Inflationsraten, muss man immer wieder sagen, auch bei uns natürlich geschönt sind. Also es geht nur darum, Konjunkturstabilität und Finanzstabilität vor Preisstabilität zu setzen. Das ist das erklärte Ziel, wo sich also die Rolle der Notenbanken verändert hat. Zwar Stabilität, aber nicht mehr das, was wir früher hatten, Deutsche Bundesbank, Preisstabilität.
Lassen Sie uns zum Schluss über den noch größeren Elefanten im Raum sprechen, über die Rolle von Technologie, künstlicher Intelligenz in unseren Anlageportfolios, weil sich das ja schon vor diesem Schub, den wir dieses Jahr erlebt haben, als der Treiber gezeigt hat, der das Wohl und Wehe von Outperformance, Underperformance von Vermögensverwaltern, aber auch durch die eigene Performance bei der eigenen Geldanlage oder einfach nur eines Indexkaufs ganz stark geprägt hat. Was haben wir dieses Jahr gelernt? Die Tech-CEOs, die eigentlich Kamala Harris im Wahlkampf unterstützt haben, außer Elon Musk, sind wieder an den Tisch des Präsidenten zurückgekommen. Man versteht sich gut, man lobt sich und man ist im Bunde um Datencenter und Kooperationen und auch manche staatsinduzierten Teilübernahmen und Kreuzbeteiligungen und gemeinsamen Aufträge zu entwickeln. Das sieht, wenn ich das mal so einfach sagen darf, wir kommen von diesem Thema auch alles ein kleines bisschen chinesisch aus, was da zum Teil passiert, weil man plötzlich alle an einem Tisch hat und alle an einem Strang ziehen und der Präsident ganz vorne weg. Das ist die eine Seite und das ist ja ganz schön. Für Investoren ist das natürlich schön und erfreulich, dass es da keine Friktionen zwischen Präsident und zwischen den Tech-Unternehmen gibt. Aber wenn Sie sich mal jetzt die Rolle des Technologiesektors in allen Portfolios angucken. Es ist egal, was Sie nehmen. Sie können auch Dividendenportfolios nehmen, da finden Sie auch viel Technologietitel mittlerweile. Dann wächst die Bedeutung immer weiter. Wenn die Technologieunternehmen selbst ihre Wachstumserwartungen einhalten und diese jetzt in den nächsten 5 Jahren, das ist das, was ich sozusagen in meinem beruflichen Umfeld immer so mal rausmesse und rausstelle, tatsächlich pro Jahr 15% Umsatzwachstum haben, dann verdoppelt sich das Umsatzvolumen dieser Unternehmen in den nächsten 5 Jahren nochmal. Und die haben schon in den Indizes extrem hohe Gewichte. Von der Nasdaq brauchen wir nicht zu sprechen, vom S&P 500 auch nicht, aber MSCI World, auch MSCI World All Country, das ist so dominiert von Technologie und nochmal dominiert durch die Wachstumsraten. Was passiert? Müssen wir das so hinnehmen? Haben wir dann sozusagen künftig, wenn wir uns indexnah orientieren, Technologie plus irgendwas, plus alte Industrie, die deutlich weniger wächst, also noch gedeihlich, aber keine 15%? Oder gibt es einen Cut und man sagt, in den Indizes wollen wir jetzt aber nicht irgendwie 45-50% diese Technologie haben? Also was machen wir, wenn diese sowieso schon größten Unternehmen der Welt in den nächsten 5 Jahren nochmal den Umsatz verdoppeln?
Ja, offensichtlich muss man dabei bleiben. Wir haben ja auch in Amerika in gewissem Maße Staatswirtschaft, in dem auch die US-Regierung natürlich hilft, dass diese großen Tech-Werte auch groß bleiben. Also als Pendant zu den Chinesen, dass man sagt, wenn die mit Unsummen ihre Unternehmen schmieren, auf Deutsch gesagt, dann machen wir das genauso. Und die Tech-CEOs, ja, sie haben es genannt, die natürlich dann auch ihr Fähnchen ausrichten, wo der politische Wind herkommt, ja, bis rot ich esse, das Lied ich sing. Ich könnte auch von Wendehälsen sprechen, ja, die natürlich davon profitieren. Aber dieser Bereich geht für mich weiter. Er ist hochbewertet, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn man eben diese Ergebnisse auch abliefert, das ist ja auch wichtig. Sie sagen ja zu Recht, Sie haben eine Dominanz in Indizes, aber Sie haben auch eine Dominanz beim Gewinn. Wachstum, ja, oder anders ausgedrückt, ist volkswirtschaftlich ohne KI-Investition wäre Amerika in der Rezession. Aber sie haben eben KI und offensichtlich sieht man da Zukunft. Warum sollte jemand Geld in Bereiche investieren, wenn man sagt, nö, längerfristig bringt es das nicht? Also man versucht schon in Amerika in dem Bereich KI für mich gleichbedeutend mit der Erfindung der Dampfmaschine den Hut aufzuhaben, die Nummer 1 zu sein. Eben auch, um den Chinesen da Paroli zu bieten, da haben die Amerikaner nämlich Angst vor. Und wenn man sieht, dass aber auch diese Segnungen, Anführungszeichen, wir reden jetzt nicht von ethischen Fragen, die sind auch wichtig, keine Frage. Aber diese Segnungen auch für die gesamte Wirtschaft in allen Branchen natürlich genutzt werden, die natürlich zu massiven Produktivitätswachstum in allen Branchen führen, zu Effizienzverbesserungen, dann ist ja dieser Effekt noch lange nicht vorbei. Da muss es mal Konsolidierung geben. Da wird es auch sicherlich dann mal Phasen geben, wo sich Spreu vom Weizen trennt. Das ist ein wichtiges Stichwort, Spreu vom Weizen. Es ist natürlich KI, aber wir wollen ja die anderen Hightech-Werte auch nicht vergessen. Online-Marketing-Plattformen, die Erfinder von irgendwelchen Smartphones oder Weiterentwickler oder Cloud-Computing, alles, was es da gibt, das ist ja auch noch vorhanden. Es ist eben die Dominanz, die man früher vielleicht in Deutschland hatte mit Automobilwerten, ja, oder in Amerika mit Eisen, Firmen, das ist eben so. Aber das Schöne ist natürlich, die amerikanischen Aktienmärkte bekommen, die ist auch, oder generell die Aktienmärkte weltweit, bekommen eben mehr Breite. Wir sehen ja weltwirtschaftliche Beschleunigung über diese Infrastrukturinvestition. Und da kommen ja auch die zyklischen, die kulturreagiblen Werte ins Spiel, sodass wir nicht nur auf dem einen, mit einer großen Zylinder Hightech laufen, sondern eben der Markt breiter wird, indem man eben die Old Economy, wie man sagen würde, auch immer stärker dann bevorzugt und begünstigt. Ja, und das ist dann auch sehr positiv. Aber dass dieser Impulsgeber KI, ja, dieser Quantensprung an Produktivität, dass das weitergeht, das steht für mich außer Frage und von daher habe ich auch keine Angst, dass wir hier zu einem Crash kommen sollten. Konsolidierung, ja, dass man Luft rauslässt, dass man überlegt, wo können wir denn unsere hohen Bewertungen auch rechtfertigen mit Gewinn oder mit Allianzen, die man untereinander macht. Eben sprach auch von Überkreuzverflechtung, das haben Sie auch gesagt. Ja, böse könnte man von mafiösen Strukturen sprechen, ja, aber nur böse. Geht aber nur darum, dass man diese Branche sehr stabil hält. Und nochmal, bei alles schwebt natürlich immer der Konkurrenzkampf zu den Chinesen, die es ja auch mit staatswirtschaftlichen Mitteln machen. Das kann man mängeln. Nur wenn am Ende dann gesagt wird, ja, da haben wir versagt in Amerika, jetzt haben die Chinesen den Hut auf, jetzt müssen wir gucken, wo wir bleiben. Weil ja auch mit dieser KI dann auch allen anderen Technologiebereichen, da es alles noch gibt, ja auch ganz andere Quantensprünge nötig sind. Und dann hätten die Chinesen in der Tat deinen Hut auf. Ich habe immer gesagt, lieber von Amerika fest gedrückt, als von den Chinesen gewürgt.
Ja. Sie haben gerade die Korrektur angesprochen. Also wir haben jetzt gerade ein Gebilde, in dem die Aktienmärkte ohne Währungseffekte alle ganz gut unterwegs sind. Sie haben es gesagt, eigentlich haben wir in Europa ohne die Staatsinvestitionen Rezession. Eigentlich haben wir in den USA ohne die KI-Investitionen Rezession. In China haben wir Deflation. Trotzdem, das sieht alles gut aus. Die Renditen sind zweistellig. Alles ist prima. Wo wird der Riss am größten? wo müssen wir hingucken? Was könnte auch nur vorübergehend, aber sozusagen dann doch nachhaltig die Korrektur auslösen, bei der wir plötzlich alle sagen, ja, war alles viel zu hoch bewertet, wir waren alle zu optimistisch, wir haben das und das nicht gesehen, das war uns egal. Geopolitische Konflikte spielen gar keine Rolle mehr in der Bewertung. Guck mal, wie viele Kriege wir eigentlich auf der Welt haben. Wo kommt der Riss her?
Ja, früher hat man ja gesagt oder festgestellt, dass Blasen, zum Beispiel Internetblase, neuer Markt, geplatzt sind. Natürlich erstens, weil es gab keine vernünftigen Geschäftsmodelle. Die haben wir heute bei KI, da haben wir Gewinne gemacht, richtig Gewinne gemacht. Wir hatten Zinserhöhungen damals gehabt, jetzt haben wir Zinssenkungen und die Mutter aller Schlacht, die US-Notenmarkt, wird ja Zinslockerung, Zinssenkungsfantasie auch leben. Das bringt natürlich genau den höher bewährten Aktien natürlich dann massiv Auftrieb. Also von daher, wenn die Aktienbreite auch noch zunimmt, die Schwellenländer auch eine Alternative da sind, aber in Europa eben die zyklischen Aktien, wir haben ja auch was zu bieten auf mikrokosmotischer Seite, also bei den Unternehmen, nicht unbedingt im Makrokosmos, dann sehen wir eben dann auch eine Branchenselektion mal, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir auch mal von den KI-Werten ein bisschen weg, nehmen auch das andere, ohne dass sie aber einbrechen, weil die natürlich sagen, wir werden ja gebraucht, dann auch sich mir auf Augen führen muss, was ist denn die Alternative? Ist es wirklich alternativ, mal längere Zeit Geld zu parken in geldmarktnahen Anlagen oder Staatsanleihen, wenn die Bonität nicht ausreicht, wenn die Inflation meine Zinsen auffrisst, das kann ich gar nicht machen. Und wenn man drittens sieht, wir ertrinken der Liquidität. Wir haben so viel Liquidität weltweit. Ja, vielleicht nicht mal die Höchststände mit Corona, aber immer noch so viel, gerade in Amerika. Also man könnte die Wall Street Bahn zum Freibad machen, ja. So viel Liquidität ist vorhanden. Also das muss angelegt werden. Und diese Weiterentwicklungen, die wir haben, das Staatswirtschaft im positiven Sinne im Westen eben dafür sorgt, dass die Investitionen auch weiter angeregt werden, ja, mit Nachfolgeinvestitionen, dann fällt es mir schwer zu sagen, den Aktienmarkt muss man weiden. Nochmal, es wird auch mal Konsolidierung geben, vielleicht auch etwas deutlicher, aber es gehört zum Spiel dazu. Aber hier kommen wieder die berühmten Algorithmen ins Spiel. Die Marktbereinigung, ja, Algorithmen als sozusagen die Aasgeier auf dem Heime der Kapitalmärkte, das tote Vieh wird schnell weggeräumt und dann ist der Weg auch wieder frei und dann geht es auch wieder nach oben. Also die Bereinigung, die wir heute sehen, die geht ja viel schneller, als die früher hatten. Überlegen Sie, nach dem Internetblase haben wir 4 Jahre gebraucht oder noch länger, um die Höchststände wieder zu erreichen. Das geht heute viel schneller, eben auch. Es gibt die Alternative nicht mehr, viel Geld, Liquidität, Megathemen, über so die Biotechnologie wollen wir nicht vergessen, die Raumfahrt. Ja, das ist ja auch wichtig, was als Themen noch kommt. Also solange es Themen gibt, muss ich im Aktienmarkt nicht bange sein. Und wenn der noch Angst hat, da wissen wir alle, regelmäßig Aktiensparpläne, super, genial.
Damit so ist es.
Langfristig nur gewinnen.
Herr Halbert, die Wall Street könnte ein Freibad sein, das hänge ich mir als in Marmor gemeißelten Spruch neben Ihr Bonmot. Kapitalmärkte ohne Zinsen sind wie Oktoberfest ohne Bier. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für heute. Es hat riesen Spaß gemacht. Es gab viele neue Erkenntnisse. Wir haben alles abgeschritten. Wir waren jetzt noch nicht in den Frontier Markets, aber das machen wir beim nächsten Mal. Mal sehen, ob sich das schon lohnt, als Anlagethema aus Ihrer Perspektive anzuschauen. Wir müssen dringend spätestens Februar nochmal sprechen und uns überlegen, wie wir uns im Laufe des Jahres oder für das Jahr 2026 wappnen. Ich spüre aber Grundoptimismus, nicht unbedingt was die Reformfähigkeit der Bundesrepublik oder Europas angeht, aber beim Rest. Und das ist das ganz Wichtige aus diesem Gespräch.
Herr, ich habe vielleicht noch ein Bonbon für Sie am Ende, ja. Ich würde das Glaubensbekenntnis formulieren. Und die Not am größten ist die Notenbank am nächsten. Ja, also die Notenbank kann die Krisen nicht mehr zulassen. Es klingt ein bisschen fatalistisch, aber auch Fatalismus ist offensichtlich ein Treiber der Aktienmärkte. Also suchen wir das Heil im Mikrokosmos der Finanzmärkte, den Makrokosmos können wir ohnehin nicht verändern.
Danke fürs Interview. Alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch und was Sie gesagt haben, ist ja auch evident und belegt. Lieber Halver, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für heute und verbreiten Sie Optimismus, das ist wichtig.
Alles Gute, Glück auf.
Danke.
Jetzt hat er mal gut hier, dann sagt der Rheinländer und ich bin Rheinländer.
So ist es.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketteam der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.